Liebe Brüder und Schwestern, Sie haben wohl noch die erste Lesung im Ohr mit diesen strengen Vorschriften für die Aussätzigen. Die Gesundheitsbehörde der damaligen Zeit, wer war das? Es war die Struktur, die gleich identisch war mit der geistlichen Struktur. Es waren die Priester. Zu ihnen musste man gehen und von ihnen sozusagen das Zeugnis bekommen, ob der Test positiv oder negativ ist. Und wenn er positiv war, dann war die Maßnahme eine Quarantäne, die anders ist, als wir sie heute erleben. Es ist eine Quarantäne, die ein Ausschluss aus der Gesellschaft ist. Mit den erschreckenden Zeichen auch, dass man ganz verwahrlost sich darstellen musste. Man musste seine Kleider einreißen, die Haare durfte man nicht mehr pflegen. All das, um klarzumachen, hier ist einer, der ist, und er musste das ausrufen, unrein. Was bedeutet das für jemanden, der das erlebt hat? Wir hören es hier in der Heiligen Schrift zur Zeit Jesu. Bis ins Mittelalter hinein und auch noch danach in die Neuzeit hinein war es üblich, so oder ähnlich mit schwer ansteckenden Krankheiten umzugehen. Derjenige, der das hatte, er war fast schon wie ein Gestorbener, ausgestoßen, aussätzig. Und das Wort Aussätziger beschreibt ja auch nicht seine Krankheit, sondern beschreibt seinen sozialen Zustand. Er war ausgesetzt aus der Gesellschaft, ausgestoßen. Wie es solchen Menschen erging, welche Hoffnung sie hatten, das kennen wir aus manchen Überlieferungen. Vielleicht kennen Sie einen Bericht oder einen Teil aus dem Lebensbericht des heiligen Franziskus. Er kommt zu solchen Aussätzigen, die in einem Tal abgesondert sich zusammengefunden hatten, die dort mehr verwildert und mehr gehaust gelebt haben als anders. Er kommt und er begegnet einem, wie es heißt, steigt er von seinem Ross herab, er, der junge, eitle, reiche Mann, der Prasser, er steigt von seinem Pferd herunter, nachdem er schon einiges Erschütterndes in seinem jungen Leben erlebt hatte, einen Krieg zum Beispiel, eine lange Gefangenschaft, und er tut etwas, was er gar nicht vernünftig fand, aber wo sein Herz ihn hingetrieben hatte. Das Herz, das manches Mal stärker ist als die Vernunft. Er umarmt diesen Aussätzigen. Er tut das Gegenteil von dem, was er eigentlich ist, ein Ausgesetzter, ein Unberührbarer. Er berührt ihn, umarmt ihn, nimmt ihn hinein in seine Umarmung, in sein Leben, in sein Herz. Diese Begegnung war eines der eindrücklichsten Erlebnisse für den heiligen Franziskus. Von da an ging er ganz regelmäßig, immer heimlich, aber regelmäßig dorthin, um diesen Menschen zu helfen. Ich habe einen anderen, ganz ähnlich klingenden Bericht gelesen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Marokko, wo eine französische Schwester, eigentlich war sie Einsiedlerin, hat nicht in einem klösterlichen Verbund gelebt, die als Einsiedlerin dort im Hoggergebirge zum Beten sein wollte, ging dann immer jeden Tag in eben ein solches Tal hinein, wo Aussätzige gelebt haben. Hat sie gepflegt, hat ihnen Gutes getan und ist dann nachts immer wieder in ihre Einsiedelei gekommen. Bis vor nicht allzu langer Zeit, ganz bei uns in der Nähe und in anderen Teilen der Welt bis heute, ist es so, wer ansteckend ist, mit einer Krankheit, die schlimm ist, der wird ausgestoßen. Was mag das für die Menschen bedeutet haben? In der Regel hatten sie keine Zukunft, keine Hoffnung auf Heilung, auch wenn in den Vorschriften aus dem Buch Levitikus die Rede davon ist, dass sie sich noch einmal prüfen lassen können, und wenn der Priester dann sagt, sie haben nichts, keine Krankheit mehr, dann werden sie wieder aufgenommen. Faktisch wird das nicht der Fall gewesen sein. Ein Leben ausgestoßen. Ein Leben, sobald man irgendjemandem, der lebendig ausschaut, begegnet, muss man rufen, unrein, unrein. Und einer von ihnen hat den Mut, zu Jesus zu kommen. Er ruft nicht unrein, sondern er bricht dieses Gebot und nähert sich Jesus. Woher kommt dieser Mut? Er hat wohl von ihm gehört. Vielleicht hat er ihn aus der Ferne einmal gesehen. Und er ahnt, dass er ihm vertrauen kann. Ja, dass er sich und seine Not ihm anvertrauen kann, dass er Gehör findet. Alle Welt hätte anders reagiert als Jesus. Alle Welt hätte ihn ausgestoßen, aus Angst, selbst angesteckt zu werden. Aus Angst, was denn die anderen sagen. Aus Angst, dass da eine Verantwortung auf mich zukommt, die hat ja dann auch Folgen, ich muss ihm vielleicht weiterhelfen. Jesus aber, und es steht hier ausdrücklich, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Jesus hat sich berühren lassen vom Leid dieses armen Menschen und hat mitgelitten. Mitleid. Sich anrühren lassen. Empathie, sagen wir dann auch. Eine Fähigkeit, die der Mensch hat, die uns aber manches Mal auch in die Quere kommt, vor der wir uns oftmals schützen und Schutzmechanismen haben. Denken wir an so manchen Bettler, den wir vielleicht in der Stadt in München begegnet sind. Vielleicht gibt man etwas, aber zum einen, damit er etwas hat, zum anderen, damit ich mich loskaufe von einem weiteren bedrängt werden. Ganz gemischt ist das Denken in uns dann manches Mal. Jesus aber schaut ihn an und hat Mitleid. Und aus diesem Mitleid heraus überlegt Jesus, was er tun kann. Und natürlich, er als Sohn Gottes kann anderes tun als wir. Aber das Erste ist der Blick des Mitleidens. Freilich, wir können richtigerweise sagen, es ist der Blick Gottes, der so ist. Und das ist er wirklich. Gott sieht uns, er lebt mit uns. Wenn wir froh sind, freut er sich mit uns. Wenn wir leiden, dann leidet er mit uns in echtem Mitleid. Bis hin, dass er für uns ans Kreuz geht. Und er lädt uns ein, dass auch wir so mehr und mehr werden. Das heißt, dass wir Menschen werden, die fähig sind, die Not anderer zu sehen, mitzugehen und zu helfen. Manche von uns sind vielleicht tätig in und auch tätig gewesen über viele Jahre in helfenden Berufen. In Berufen, wo wir genau eben diesen Menschen begegnen, Menschen, die Not haben, welcher Art auch immer. Und ein wichtiges Element bei der Ausbildung in solchen Berufen ist immer, wie kann ich aufpassen, dass ich nicht hineinrutsche in die Not des anderen und selbst hilflos werde. Und die Technik, die dann gelehrt wird, oder die Haltung, die gelehrt wird, ist, pass auf deinen Abstand auf. Halte Abstand, wenn du jemandem wirklich helfen willst. Ähnlich wie ein Ertrinkender, wenn man sich ganz von ihm vereinnahmen lässt, dann geht man zu zweit unter. Man muss Abstand halten, um den Ertrinkenden retten zu können. Tut Jesus das? Hält er Abstand, um nicht selbst unterzugehen? Nein. Jesus hält keinen Abstand und er geht unter am Kreuz. Was ist unser Auftrag in der Nachfolge Jesu? Sollen wir uns ganz überschwemmen lassen von der Not der Welt und untergehen? Vielleicht könnte man so denken. Dann würden wir aber das Heil vergessen, das Jesus uns gebracht hat. Und wir würden vergessen, dass er der Heiland ist. Vielleicht ist es ihnen manches Mal so gegangen, dass Not von anderen auf sie zugekommen ist, vielleicht auch von ganz nahen Menschen. Und man wollte helfen, man sah sich in der Not, ich muss doch helfen. Und hat den Eindruck, ich, vielleicht nicht in diesen Worten, aber man hat den Eindruck, ich muss doch hier erlösen. Erlöser ist Jesus allein. Das können wir nicht sein. Aber er braucht uns tatsächlich zum Mithelfen. Und zwar nicht nur unsere Hände, sondern als erstes unser Herz. Und dann mit dem Herzen auch, von Herzen geführte Hände, braucht der Herr in dieser Welt. Und das kostet Mut. Es ist der Mut der Heiligen. Denken Sie vielleicht an Mutter Teresa, die diesen Mut aufgebracht hat, öfter in ihrem Leben, als sie ins Kloster ging, in einen helfenden Orden, als sie dann nach Indien geschickt wurde, wiederum um zu helfen, erst einmal in einer Schule bei Kindern, deren Eltern sich diese Schule leisten konnten. Aber immer täglich vorbei ging sie an den Armen, an den Ärmsten, die teilweise dort in ihrem Unrat gestorben sind. Und irgendwann hat sie von Gott her verstanden, gehört auch, da muss ich hin mit diesen Menschen leben. Und sie hat alles hinter sich gelassen, hat mit diesen Menschen angefangen zu leben und die ersten Tage waren furchtbar, weil sie nichts zum Essen, nichts zum Schlafen, nichts zum Zudecken hatte, bis eine muslimische Familie ihr geholfen hat und dann auch geholfen hat, diese muslimische Familie, dass sie Sterbende aufnehmen kann, um ihnen zu helfen. Mutter Teresa hat sich hier ganz eingelassen auf die Not derer, die Gott ihr als Nächste gezeigt hat. Mutter Teresa hat nicht die ganze Welt erlöst, aber sie hat denen geholfen, mit Gott zusammen, die Gott ihr als Nächste gezeigt hat. Und sie hat Mut gebraucht dafür, großen Mut. Über die Grenzen ist sie gegangen und wurde dann doch aufgefangen von der Hilfe Gottes. Es kostet Mut, Mitleid zu haben. Es kostet uns etwas vom Leben, mit dem anderen mitzugehen. Und ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir da klug auch handeln. Der Ratschlag, den manche vielleicht in ihrer persönlichen Ausbildung gelernt haben, halte Distanz oder achte auf die Distanz, er ist kein falscher Ratschlag. Und doch können wir als Christen, wie ich meine, uns näher heranwagen an die Not dessen, mit dem wir sind, können anders mitleiden, weil wir eben wissen, wir sind nicht die Erlöser. Wir sind die, die den Erlöser kennen und die der Erlöser braucht, um dem Nächsten zu helfen. Aber die Verantwortung, dass es dem anderen wirklich besser geht, die können wir nicht tragen. Die kann nur Gott tragen. Wir können helfen. Wir können wie ein Esel sein, der den Herrn trägt, wie am Palmsonntag. Wir können wie ein Bleistift sein, so sagt Mutter Teresa, mit dem der Herrgott schreiben kann, etwas sagen kann. Sagen, schreiben, erlösen muss der Herr selbst. Und so sind wir hier zusammen in diesem Gottesdienst und haben vielleicht so manches mitgebracht, manche Not auch um uns herum, manche Anliegen. Und wir bringen sie vor den Herrn, vor den, der wirklich Erlöser ist, der von den weltlichen und von den seelischen, von den ewigen Nöten befreien kann. Wir bringen es vor ihn. Und so fängt unser christliches Mitleiden immer wieder an oder führt uns immer wieder als erstes ins Gebet, in die Hoffnung, dass Gott hilft und dass er uns hilft, dass er unser Gebet hört, dass er das Schicksal wendet, im Kleinen oder auch im Großen. Manches Mal können wir nicht mehr tun, aber es ist schon viel, wenn wir es vor Gott bringen. Jetzt in der Messe, in jedem Augenblick, vielleicht nur in einem Seufzer, ist es vor Gott getragen, was wir sehen. Gott braucht diese Fürbitte. Er braucht unsere Herzen, die mitgehen, die mitleiden, die sich mitfreuen, die mit sind mit dem Nächsten. Gott ist so und er braucht uns. Und wenn wir für andere beten, dann werden uns auch Ideen kommen und dann wird uns auch Kraft zukommen, das zu finden, was wir tun können. Wie gesagt, wir können nicht erlösen, aber wir können mit Gottes Hilfe ein wenig beitragen zur Hilfe. Und dazu braucht uns Gott. Dazu braucht es von uns her Gebet und dann auch Fragen, kluge Überlegungen. Was kann denn ich tun? Was ist meine Aufgabe? Und das dann auch zu tun mit der Gnade Gottes. Und wenn wir älter werden, dann scheint es uns vielleicht so, als wenn die Kräfte dazu abnehmen. Die Kräfte vielleicht zuzupacken, die mögen abnehmen. Die Kraft aber der Hoffnung, des Gebetes, der Verwurzelung in Gott, die kann zunehmen. Die Fruchtbarkeit in unserem Leben, die nimmt nicht ab, auch wenn sie in den Augen der Welt vielleicht abnimmt. Für Gott sind wir Zeit unseres Lebens, Mitarbeiter im Weinberg Gottes. Und so wollen wir jetzt alle unsere Anliegen und die Anliegen der ganzen Welt, auch aller Menschen, die sich an uns wenden, gerade vor dem Gottesdienst ist auch ein Herr zu mir gekommen in einer größeren Not, all diese Anliegen wollen wir Gott anvertrauen und ihn bitten, dass er hilft und uns zeigt, wo wir ihm in seiner Hilfe sein können. Amen.